Filmspur.
Großes Kino.
Filmspur.
Ganz großes Kino auf Köln Campus.
Einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
18 Uhr Mittwoch, Filmspurzeit. Wir übernehmen mal die erste halbe Stunde. Michael Plottek und
Thomas Weiler.
Danke sehr. weil unser Moderator
Leo Braun Geld verdient jetzt gerade.
Genau, der kommt halt ein bisschen später.
So von der Arbeit.
Halb genau. sieben Uhr spätestens sollte er auftauchen. Dementsprechend machen wir einfach hier die erste halbe Stunde ein bisschen Programm. Und worüber reden wir heute eigentlich?
Wir reden über ganz viele tolle Sachen. Wir feiern heute nämlich Heiligabend. Hai natürlich wie Hai im Englischen. Was ja. Daran liegt, dass wir Heilige Drei Könige zu Gast
Mit
haben.
Mit Seth Rogen und
Joseph Gordon-Levitt.
Genau, und der andere, dessen Namen wir immer vergessen.
Anthony
Aber es ist,
Mitkin oder so?
Ja, es ist auf jeden Fall der Falcon aus The Avengers. Und
Okay, ja.
Dementsprechend, wir reden auch mal ganz kurz über Marvel, weil heute ist ganz komischerweise schon der Trailer zu Captain America 3 rausgekommen.
Mhm.
Und ansonsten haben wir Alo und Spot noch im Programm.
Ja, ein Animationsfilm genau. Über eine ganz besondere Freundschaft.
Ja, zwischen einem Dino und einem Kind.
Süß.
Oder einem Steinzeitkind.
Sehr süß.
Dementsprechend, was noch? The Gift haben wir noch im Programm. Wir reden noch über das Kurzfilmfestival hier in Köln. Und ja.
Haben gute Laune mit dabei.
Auf jeden Fall. Und zum Start machen wir einfach mal ein bisschen James Bond. Der ist ja auch gerade
ja,
im Kino.
Ja, sehr gerne.
Köln Campus. Campus.
Bevor wir hier über die Neustarts der Woche reden, haben wir mal ganz kurz eine Serie im Programm. Morgen startet nämlich hier bei uns in Deutschland Deutschland 83.
Genau, die Serie, über die die ganze Welt spricht, laut den Plakaten.
Genau, ich finde das ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, du wirst mich eines Besseren belehren.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich studiere ja Medienwissenschaften und bin bei Fernsehwissenschaften voll mit dabei. Deswegen bin ich da auch gut informiert, was neue Serien angeht. Nee, und Deutschland 83, das ist, glaube ich, schon seit einem halben Jahr Thema in allen Medienmagazinen, die es so gibt, weil diese Serie in Amerika schon seit Juli, glaube ich, läuft und sehr erfolgreich läuft.
Aber ist das nicht eine deutsche Serie?
Es ist eine deutsche Produktion und deswegen, es ist jetzt so ein bisschen Hoffnung auf dem deutschen Serienmarkt, ob tatsächlich mal eine deutsche Serie gut ist. Die hat bisher Kritikererfolge gefeiert ohne Ende. Ich bin sehr gespannt. Morgen startet sie endlich bei uns. Es geht thematisch um, was man sich ja schon denken kann, 1983, um die DDR. Also so ein eigentlich ausgelutschtes Thema. Aber irgendwie müssen die Serienmacher es geschafft haben, das Thema mal neu aufzuarbeiten. Es geht um Jonas Ney, der, glaube ich, den Agenten oder Spion Martin spielt. Und der ist in Bonn unterwegs und soll für die DDR eben auskundschaften, was der Westen so vorhat.
Okay.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch ein bisschen gespannt. Also wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen komisch. Also eine RTL-Serie,
ja,
bitte.
Eine RTL-Serie, ja, das stimmt. Deswegen hat man eigentlich so gar keine Erwartungen. Aber dadurch, dass es ein halbes Jahr wirklich schon durch die Medien geht, ohne Ende, will man sich jetzt einfach auch mal hier in Deutschland die Folgen angucken.
Also ich habe halt da so einfach als, ich bin da gerade sehr so vorurteilsmäßig unterwegs.
Ja.
Bei mir ist halt RTL so Alarm für Cobra 11 und sowas.
Mhm.
So,
ja.
So Sachen, die schon 20 Jahre laufen und die irgendwann mal als Kind cool waren, aber mittlerweile auch einfach immer dasselbe und nicht so richtig geil.
Ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt. Vor allem, ich finde, der Schauspieler hat jetzt echt Karriere gemacht. Ich persönlich kenne ihn noch aus Die wilden Hühner. Da hat er damals den Willi gespielt. Und da kenne ich ihn her und seitdem macht er echt eine steile Karriere und da bin ich echt gespannt, wie der sich macht.
Okay, also ab morgen auf RTL 2015 wahrscheinlich.
Mhm.
Hier steht's auch, 26. November 2015, Deutschland 83. Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall mal zusehen.
Ja.
Und,
Ulrich Nöten ist auch mit dabei.
Ulrich Nöten, nicht schlecht. Ja, wir werden auf jeden Fall mal einschalten und auch mal reinschauen. Ich lasse mich vielleicht eines Besseren belehren, dass es vielleicht doch eine ganz gute Serie ist. Wer
Gucken
weiß, wenn sie
mal.
In Amerika Erfolg hat,
ja,
das heißt ja eigentlich schon was.
Verhext.
Ja, ich darf jetzt nichts mehr sagen, sorry.
Gut. Ich kann leider nicht lesen, wie der nächste Song heißt, aber
Sehr
ich komme einfach mal zu dir rüber.
500 Days von den Doves.
Köln Campus.
Ab morgen startet hier bei uns in Köln der Film Die Heiligen Drei Könige. Wir haben es vorhin ja schon angekündigt. Und mit dabei sind unter anderem Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie. Ja, und meine Kollegin Giselle Uecker, die hat sich die Komödie angeguckt und ist jetzt auch hier bei uns im Studio. Ja, Giselle, erzähl mal, was ist denn das für ein Film?
Ja, also ich glaube, wenn man sich den Cast so anhört, dann weiß man eigentlich schon fast, was einen für einen Film erwartet. Es ist auf jeden Fall so eine typische Seth Rogen-Komödie und wenn man will, kann man eine ganze Menge Spaß haben beim Schauen. Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es passend zur Jahreszeit eine Weihnachtskomödie ist.
Also ich freue mich ja schon ziemlich auf den Film, aber was passiert denn da jetzt genau? Also worum geht's in der Handlung genau?
Eigentlich geht's hauptsächlich um Freundschaft. Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie spielen drei Freunde, die gemeinsam aufgewachsen sind und viel erlebt haben. Und eines Tages sterben dann am Weihnachtsabend die Eltern von Ethan, der eben gespielt wird von Joseph Gordon-Levitt. Und durch die schwere Zeit danach haben seine beiden Freunde ihn dann immer begleitet. Dazu gehörte dann eben auch, dass man jedes Weihnachten miteinander verbracht hat. Und also weil Ethan ja keine Familie mehr hat. Und das ist aber nur die Vorgeschichte zum Film. Zum Zeitpunkt der eigentlichen Handlung sind nämlich schon etliche Jahre vergangen und die drei Freunde leben teilweise auch nicht mehr in derselben Stadt oder haben schon eigene Familien. Und deshalb beschließen sie, dass es in diesem Jahr ihr letztes gemeinsames Weihnachten sein soll und wollen den Abend deshalb richtig einen drauf machen.
Und, so typisch Jungs, ne?
Ja, so typisch genau. Seth Rogen-mäßig wahrscheinlich auch mit Kiffen und.
Ja, genau. Dazu gehören auch diverse Drogen und diese Drogen beschaffen die sich unter anderem mehrfach in der Nacht vom ominösen Dealer Mr. Green, der sie schon zu ihrer Schulzeit mit Gras versorgt hat. Und dann passieren eben im Laufe des Abends viele, viele lustige Sachen und natürlich geschehen auch einige kleine Wunder passend zum Weihnachtsfest.
Das klingt für mich jetzt so ein bisschen wie Hangover nur im Winter, kann das sein?
Ja, also mich hat das stellenweise auch an Hangover erinnert, allein dieser Fakt, dass man halt was Einmaliges erleben will. Bei Hangover war das eben dieser einmalige Junggesellenabschied und in diesem Film ist das eben diese letzte gemeinsame Weihnachtsparty. Da liegt der Vergleich eigentlich schon nah, nur dass hier die Story eben nicht nach dem Hangover stattfindet, sondern eben während der Partynacht. Dann gibt es noch Auffälligkeiten zu anderen Filmen, also zum Beispiel suchen ja im Laufe des Abends alle drei Freunde einmal diesen Dealer Mr. Green auf und jedes Mal probieren die Jungs im Auto des Dealers den Stoff einmal aus, den sie kaufen wollen und dabei raucht einer den Joint der Gegenwart, der andere den Joint der Vergangenheit und der letzte den Joint der Zukunft und das ist natürlich angelehnt an Charles Dickens' A Christmas Carol, wo ja Mr. Scrooge dann auch an Weihnachten oder einen Tag vorher Besuch vom Geist der Gegenwart, der Vergangenheit oder Zukunft bekommt. Und ja, dann gibt es noch eine Person im Film, die angelehnt ist an den Grinch, der ja den Leuten versucht, das Weihnachtsfest zu vermiesen. Und in diesem Film wird dieser Grinch-Charakter von einer Frau gespielt.
Sonst wird der Grinch von, Jim Carrey
genau.
gespielt und der
in The Christmas Carol
der
ist er ja auch mit dabei.
Der Mr. Scrooge, stimmt, da ist er auch mit dabei.
Wie
aber
cool.
Ich wollte gerade auf
ja
Bill Murray.
Gegeben, ne?
Ich wollte gerade noch auf Bill Murray anspielen, der spielt ja auch in der Weihnachtsgeschichte einmal mit.
Stimmt, ja.
In der älteren
Version. Genau, in der älteren. Aber was kannst du uns noch so über den Film verraten?
Also wer sich den Trailer zum Beispiel angesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass im Hintergrund Miley Cyrus Wrecking Ball zu hören war und der hat sich dann vielleicht gefragt, also ich habe mich das auch gefragt, warum? Und das wird dann aber im Laufe des Films aufgelöst. Sie spielt eben da eine Gastrolle und also genauer gesagt spielt sie darin sich selbst und singt dann auch auf dieser Mega-Party, auf der die Jungs dann irgendwann landen, eben genau diesen Song. Ja, außerdem kann man sich noch auf einen weiteren Cameo-Auftritt freuen, der mit einem relativ großen Gag auch verbunden ist. Ich werde aber natürlich jetzt nicht verraten, wer das ist oder wie der Gag dann ausgeht. Ja, und übrigens wollte ich noch sagen, dass der dritte Hauptdarsteller in diesem Jahr, also der Anthony Mackie, der spielt in diesem Jahr auch noch in einer anderen Weihnachtskomödie mit, alle Jahre wieder. Also wer
und in Captain America
ja,
Civil
aber das kommt erst 2016.
War 3 spielt, Captain America 3 Civil War spielt er auch mit.
Ja, das kommt aber erst im nächsten Jahr.
Viel beschäftigter Mann. Auf jeden Fall finde ich, es klingt super und ich freue mich jetzt schon so ein bisschen auf die Heiligen Drei Könige. Wie hat dir der Film denn insgesamt gefallen? Kannst du uns den empfehlen oder
ja,
ähnlich?
Also mir hat der eigentlich ganz gut gefallen. Das ist jetzt kein super innovativer, einfallsreicher oder anspruchsvoller Film oder so, aber wer ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen will und auch großen Kitsch ab und zu verträgt und vor allem wer Seth Rogen oder Joseph Gordon-Levitt Filme generell mag, der wird auch diesen Film sehr mögen und man hat natürlich hier und da mal das Gefühl, ja, also logisch ist das jetzt nicht. Aber ich persönlich finde immer, dass man mit Logik bei solchen Filmen erst gar nicht anfangen darf. Und entweder man mag solche Filme, lässt sich drauf ein und hat echt Spaß oder man lässt es gleich bleiben. Ich fand ihn jedenfalls unterhaltsam.
Ich glaube, ich werde ihn auch sehr unterhaltsam finden, weil ich mag Seth Rogen-Filme und Ananas Express zum Beispiel habe ich sehr abgefeiert. Aber
Ich finde Weihnachtsfilme toll.
Genau.
Von daher passt das auch.
Ja. Passt ja auch zur Jahreszeit.
Ja.
Nein, aber wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Das war unsere Kollegin Giselle Uecker. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wer Bock auf den Film bekommen hat, die Heiligen Drei Könige ist ab morgen im Cinedome zu sehen. Und wir machen jetzt mal weiter mit nicht einem Weihnachtsfilm, sondern mit Slumdog Millionaire, nämlich Dreams on Fire von Rahman.
Köln Campus.
Dreams on Fire aus Slumdog Millionaire. Und uns erreicht hier gerade eine Nachricht.
Eine nicht so schöne Nachricht.
Ja. Ihr müsst wahrscheinlich die komplette Filmspur mit uns beiden vorlieb nehmen da draußen, weil unser Moderator im Stau steht oder so. Vielleicht hört er uns ja gerade. Leo,
genau. Hörst
du uns gerade?
Liebe Grüße an Leo.
Liebe Grüße an Leo. Liebe Grüße auch an Sarah, die auch heute nicht da ist.
Und genau.
Naja.
Und wer sonst sich noch angesprochen fühlt und gegrüßt werden möchte. Wir grüßen euch alle.
Wir grüßen euch alle,
genau. Wir sind in weihnachtlicher Stimmung.
Und das Lied hat am Ende dann doch irgendwie ganz gut zur weihnachtlichen Stimmung gepasst. Von Slumdog Millionaire.
Ja,
erwartet man gar nicht. Aber ganz schön.
Genau. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema.
Genau.
Superhelden.
Superhelden. Startet erst nächstes Jahr der Film, nämlich Captain America 3, Civil War. Da sind quasi auch wieder alle Superhelden, die man aus der Avenger-Reihe sieht, vertreten. Iron Man, Black Widow, Hawkeye.
Thor kenne ich nämlich nicht.
Thor weiß ich gerade gar nicht, ob er auch drin auftaucht. Könnte aber sein.
Aber ich kenne mich mit Superhelden gar nicht aus, aber du bist begeistert.
Ich bin mega begeistert und ich habe heute Morgen eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen, dass halt heute schon der Trailer zum Civil War erschienen ist, wovon eigentlich jeder ausgegangen ist, dass er erst vor Star Wars 7 das erste Mal veröffentlicht wird. Und komischerweise ist er heute sowohl auf Englisch als auch direkt auf Deutsch bei YouTube, Filmstarts, bei allen Portalen, die man so kennt, ist er online gewesen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir sofort angeguckt, weil ich es nicht erwarten kann.
Und du warst begeistert.
Ich finde ihn super, ja. Also es ist ja eigentlich immer blöd, Trailer zu gucken, weil manchmal verraten die ja so viel über Filme.
Ja.
Aber manchmal kann man es ja auch einfach nicht erwarten. Genauso wie auch bei Star Wars, da guckt man sich auch einfach jeden Trailer an, der gerade so erscheint. Und wenn es noch nur mal ein Trailer ist, der noch mal 2 Sekunden länger ist, ich schaue ihn mir sofort an. Und
ja, das hatte ich auch allerdings für den Film Pets. Der kommt 2016 irgendwann in die Kinos, ist auch ein Animationsfilm.
Ja, stimmt.
Mit den ganzen Haustieren, das finde ich sehr süß. Und da ist jetzt gerade so eine Weihnachtsedition vom Trailer quasi erschienen.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, gestern, glaube ich, oder vorgestern.
Sehr gut.
Ist richtig süß.
Ich finde das, den habe ich mir auch sofort angeguckt, weil es ja auch diesen Pudel, der so Hardrock
hört. Genau, der Pudel, der Hardrock hört.
Herrlich.
Das ist so schön.
Naja, wir schauen uns hier auf jeden Fall alle Trailer an, auch den zu Captain America 3. Und da geht es ja darum, dass auf einmal am Ende Iron Man gegen Captain America antritt, weil sie eine Meinungsverschiedenheit haben.
Und dann kämpfen sie sofort.
Ja, es gibt
Männer,
dann,
ey.
Es gibt dann zwei Seiten. Die einen schließen sich Tony Stark an und die anderen halt Captain America. Und die treten gegeneinander an. Ich glaube am Ende, also es ist eine Comicvorlage.
Es treten auch die ganzen Superhelden gegeneinander an. Also nicht die beiden sind quasi die Anführer und die anderen Superhelden müssen sich für eine Seite entscheiden.
Ja, es gibt so ein Pro und Contra.
Voll dramatisch.
Es wird halt tatsächlich. Ich glaube, es sterben auch einige.
Oh Gott.
Ja.
Aber das kann man im Trailer noch nicht sehen, oder?
Das kann man im Trailer noch nicht sehen, nein. Aber
du hast die Vermutung.
Ja, wer die Comic-Vorlage kennt, der weiß im Endeffekt ja schon, was passiert. Aber man will ja auch nicht zu viel verraten da draußen. Aber
du freust dich.
Ich freue mich total drauf. Ich will, dass das morgen schon rauskommt.
Und der kommt erst 2016?
Ja, ich glaube im April, März. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es dauert noch lange.
Ist ja ein bisschen hin.
Ja.
Knappes halbes Jahr.
Aber bis dahin kann man sich mit diversen Trailern über Wasser halten.
Oder Filmmusik hören.
Oder Filmmusik hören, wie jetzt aus Avatar ICU.
Köln Campus.
Newsreel.
Die Neustarts der Woche.
Draußen ist es kalt und noch kälter wird es im neuen Dokumentarfilm Zwischen Himmel und Eis. Der Film erzählt die Lebensgeschichte vom Glaziologen Claude Loreus. Der Fokus liegt hier auf seinen Antarktis-Expeditionen und wie Loreus 1965 aus den Eisproben in seinem Whisky Rückschlüsse auf das Klima bis zur Eiszeit ziehen konnte. Er hat übrigens auch entdeckt, dass der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre seit 200 Jahren dramatisch ansteigt. Inzwischen Himmel und Eis sind unter anderem auch Archivszenen eingearbeitet, die der große Klimaforscher damals teils selbst gedreht hat. Wer also nicht genug vom kalten Wetter bekommt und jetzt Lust auf spektakuläre Antarktis-Bilder hat, darf die im Filmhauskino, im Touristerama oder im Cinenova bestaunen.
Wer aber jetzt schon die Schnauze voll von Temperaturen um den Nullpunkt hat, den verfrachtet Highway to Hellas nach Griechenland. In der Culture Clash Komödie begleiten wir Jörg Geisner alias Christoph Maria Herbst. Der reist nämlich als Kreditmanager undercover im Auftrag seiner Bank auf die griechische Insel Palaliki, um die Bonität seiner Kreditnehmer auszuspionieren. Das fliegt natürlich relativ schnell auf und die Einheimischen verbünden sich gegen den Kreditspießer und machen ihm seine Zeit auf der Insel alles andere als angenehm. Ein wahrer Trip in die Hölle. Wie Jörg Geisner mit dieser Situation umgeht, erfahrt ihr im Cinedom. Freundschaften können recht unkonventionell sein. Das beweist der neue äthiopische Film Ephraim und das Lamm. Der Name ist Programm. Ephraim ist 9 Jahre alt und wird von seinem Vater in der Dürrezeit zu Verwandten ins äthiopische Hochland geschickt. Zusammen mit seinem besten Freund, dem Lamm Chuni. Ephraim fühlt sich nicht wohl bei seinen Verwandten. Das liegt wohl daran, dass er sich viel lieber mit Kochen beschäftigt als mit traditionellen Männeraufgaben. Sein Onkel hat ein ziemliches Problem damit und will, dass Ephraim zu einem echten Mann wird. Als wäre das schon nicht Druck genug, soll er auch noch sein Lamm zu einem Fest opfern. Wie wird Ephraim sich wohl verhalten? Die Lösung auf diese Frage bekommt ihr ab morgen in der Filmpalette und im Off-Broadway.
Vielen Dank, Patrick. Was für einen Film würdest du davon empfehlen? Ich fand ja den ersten mit Antarktis ganz interessant.
Ja, irgendwie. Den fand ich auch spannend, aber ich glaube, ich werde mir mal diese weirde Freundschaft zwischen Mensch und Lamm reinziehen.
Wir sind gespannt. Das sind auf jeden Fall die Neustarts ab morgen, über die wir heute nicht ausführlich sprechen werden.
Köln Campus.
Hot Chip mit Dark and Stormy. Und passend dazu hat es gestern hier in Köln zum ersten Mal geschneit.
Oh, das war so schön. Ich habe mich direkt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt gemacht und habe dann wunderbar beim Schnee so ein bisschen gestöbert. Es war zwar kalt und nass irgendwann, aber am Anfang war das voll weihnachtlich.
Voll. Leider ist das Zeug nicht liegen geblieben und nur Matsche geworden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und glauben an ein weißes Weihnachten hier in Köln.
Ja,
aber das wäre doch mal was. Passend dazu haben wir uns auch überlegt, Filme mit Schnee.
Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Die Eiskönigin tatsächlich.
Ja, finde ich auch super.
Ich bin ja sehr Disney-Fanatikerin und was romantische Filme angeht, sofort bin ich dabei. Und ich liebe diesen Schneemann. Ich finde Olaf so witzig. Ich finde den so unfassbar gut. Und dann wird er ja auch noch in der deutschen Synchro von Harpe Kerkeling gesprochen. Und das ist so mein persönlicher Held.
Ich finde den auch super. Also ich finde den ganzen Film auch sehr cool. Mir wird ein bisschen zu viel zwischendurch gesungen, aber...
Oh, das ist ja das Schöne.
Ja, aber das finde ich manchmal bei Disney nervt mich das ein bisschen. Aber insgesamt bin ich natürlich auch ein Riesenfan davon. Und mein Weihnachtsfilm mit Schnee ist so ganz klar hier Kevin allein zu Hause und Alleine in New York.
Die sind schön.
Ja, da freut man sich immer, wenn die im Fernsehen kommen.
Die kommen jetzt auch
wieder
im Fernsehen,
genau. Ne? Oder halt bei Netflix. Ich glaube, da sind sie auch. Zum umsonst gucken.
Und Amazon Prime und Maxdome und so bestimmt auch. Müsste man mal nachgucken.
Ja, damit wir sie auch alle genannt haben hier.
Genau, wir machen ja keine Werbung.
Aber das ist auf jeden Fall mein Weihnachtsfilm.
So Liebe braucht keine Ferien. Das ist, finde ich, auch super. Kennst du den?
Ja.
Das ist mit Cameron Diaz.
Nee, den habe ich noch nie gesehen.
Oh, der ist super. Das ist auch total romantisch. Das ist ein Häusertausch. Da gibt es einmal Cameron Diaz, die eigentlich in Los Angeles lebt und sie tauscht dann
doch,
über Weihnachten das Haus.
Doch, das kenne ich jetzt
aus
wohl.
England.
Genau. Ja, genau. Doch, kenne ich wohl. Aber warte, ich habe auch noch einen, den ich unbedingt. Meinst du, ich komme da jetzt drauf? Das ist ein Episodenfilm. Also
ein Episodenfilm?
Ja, so parallel verschieden laufen.
Tatsächlich
ganz,
Liebe.
Ja,
tatsächlich
den habe ich gerade gesucht.
Wunderschön.
Das ist mein absoluter. Also, neben Kevin allein zu Hause. Den gucke ich auch jedes Weihnachten.
Den gucke ich übers ganze Jahr verteilt, weil ich den so toll finde. Ich habe den letztens erst geguckt, tatsächlich. Ich habe tatsächlich geguckt. Nee, ich habe ich habe 3 Abende hintereinander mal einfach so für mich so einen romantischen Filmabend gemacht. So mit mir und Kerzen.
Mit dir und Kerzen, schön.
Ja,
und dem Olaf-Kissen.
Und dem Olaf-Kissen. Ich habe nämlich ein Olaf-Kissen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da habe ich tatsächlich Liebe geguckt. Dann Liebe braucht keine Ferien. Und der dritte war... nicht Schlafes in Seattle, sondern Während du schliefst.
Ah, mit hier Tom Hanks und Meg Ryan, ne?
Nee, das ist Schlafes in Seattle.
Ah ja.
Während du schliefst ist mit, oh Gott, das gibt's doch jetzt nicht, dass ich nicht auf den Namen komme. Sandra Bullock, so.
Stimmt.
Einer ihrer ersten Filme noch.
Genau.
Nee, total schön.
Das, ja.
Und 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, ey.
Den gucke ich mir nie an.
Ist nicht dein Ernst, der ist so toll, ehrlich.
Naja, also da lässt sich drüber streiten.
Da bin ich nämlich jetzt im Dezember bei der Kölner Philharmonie. Die spielen nämlich die Filmmusik daraus live, während der Film läuft. Und das schenke ich meiner Mutter zu Weihnachten.
Sehr cool.
Und das, da freue ich mich sehr drauf. Das wird gut.
Ja, es gab das auch, glaube ich, vor kurzem Disney, ein Orchester ist rundgefahren und hat Disney-Soundtracks gespielt. Das fand ich auch super. Und da wollte ich gerne hin, aber es war immer zu Zeiten, wo ich nicht konnte.
Das ist meistens so, ne?
Ja.
Leider.
Aber wir kommen jetzt zu einem anderen super guten Film, hat nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun. School of Rock und der Soundtrack daraus von Jack Black.
Köln Campus. Campus.
Taylor Swift mit Today Was a Fairy Tale hier bei der Filmspur.
Da wird noch die Tür geschlossen.
Ja, wir haben uns jetzt unseren Kollegen Federico ins Studio geholt, weil er für uns nämlich bei den, ich hoffe, ich sage es richtig, Kurzfilmfestival Köln war.
Ja, richtig, KFFK.
KFFK, jetzt verstehe ich die Abkürzung.
Ja, genau, so heißen die seit diesem Jahr. Begründung war, weil der Name frei war.
Wie hießen die vorher?
Unlimited. Das war früher das Unlimited Kurzfilmfestival.
Okay.
Und du warst auf der Preisverleihung und hast mitbekommen, wo die ganzen besten Filme ausgezeichnet worden sind.
Richtig? Genau, es gibt verschiedene Kategorien, Kölner Fenster und den deutschen Wettbewerb. In beiden gibt es dann einen Publikumspreis. Dann gibt es noch einen WDR-Preis, der Film wird dann aufgekauft.
Und wird dann im WDR gesendet?
Mhm.
Aha.
Heißt WDR 1 Festival-Preis. Also wahrscheinlich läuft der bei 1 Festival.
Ja, genau. Gut, ist ja auch irgendwie WDR.
Ja,
genau.
Irgendwie schon. Und dann all die Jurypreise beim deutschen Wettbewerb, die von einer Jury von Regisseuren oder Filmemachern ausgewählt werden.
Mhm.
Also die Jury, zum Beispiel der Jurypräsident war das, glaube ich, das Ilke Çakar, der hat dieses Jahr bei diesem Oscar den Studenten-Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen.
Ah,
cool. Nicht
stimmt, das waren dieses Jahr Kölner, die es gewonnen haben, ne?
Mhm, genau, er war das. Und er war dann auch in der Jury und hat zusammen mit anderen die besten Filme ausgesucht.
Und was ist dann so ausgezeichnet worden? Was waren das für Filme?
Ausgezeichnet worden, also als bester Film war ein Film, eine dänisch-deutsche Koproduktion, Teenland. Von Marie, die hat einen dänischen Namen, muss ich mal kurz nachgucken. Marie Grato Sørensen.
Okay.
Und das ist ein sehr interessanter Film, weil dort sieht man erstmal nur Mädchen, die sind alle so pink angezogen, aber es ist so wie eine Anstalt, so eine Mischung zwischen Anstalt und Gefängnis.
Mhm.
Und dann erfährt man so nach und nach, dass die alle so Superkräfte haben.
Wow.
Die ganzen Mädels.
Die ganzen Mädels.
Ich werde hellhörig.
Ja.
Der Superheldenfan rechts neben mir. Ja.
Aber alle sind so deprimiert, wollen sich umbringen. Man sagt ihm auch ständig in der Anstalt, dass sie irgendwie was Böses in sich tragen. Das muss weg, müssen Medikamente nehmen. Aber plötzlich kommt ein Mädchen dazu und sie ist ganz frei. Und zusammen, so im wahrsten Sinne des Wortes, legen die Anstalt auf den Kopf.
Okay, weißt du, an was mich das gerade ein bisschen erinnert? An Sucker Punch.
Ja.
So ein bisschen. Also kennt ihr den Film? Da, wo auch so eine Anstalt und die werden alle lobotomiert, weil sie auch irgendwie eine Geisteskrankheit scheinbar haben und die werden in ihrer Fantasie zu Superheldin, also quasi genau das Pendant.
Ja.
Und wollen dann auch aus der Anstalt halt ausbrechen.
Ja. Und ich erzähle es gerade als, das hört sich schon nach einer Geschichte für einen ganzen Spielfilm an, aber das ist nur ein Kurzfilm.
Okay.
Das heißt, wie lang sind die Filme dann maximal?
Der längste war 30 Minuten.
Okay.
Der hier, Teenland, war, glaube ich, nur so um die 20.
Und dann die ganze Geschichte gleich.
Und ich habe nicht weiterzählt, ich will ja nicht spoilern. Aber ja, sowas kann man auch bei Kurzfilmen kurz erzählen. Denn der zweite Preis war dann was ganz anderes und das zeigt dann diese ganze Vielfalt, die es bei so einem Kurzfilmfestival gibt. Der zweite war, das waren einfach elektromagnetische Wellen oder sowas in der Art. Das Technische habe ich nicht verstanden, wie es gemacht wird. Aber man sieht die Leinwand und dann so langsam irgendwie so Linien, die dann zu Wellen werden und immer stärker zusammen mit so einem Sound, wie ein bisschen wie neue Musik. Mhm. Und dann wird das immer krasser und aber man bleibt irgendwie trotzdem gefangen und guckt sich das die ganze Zeit an. Und am Ende, ich habe erst danach erfahren, der war 11 Minuten lang. Das kam mir vor wie 3 oder 2.
Okay.
Also weil hätte mir jemand vorher gesagt, das wären 11 Minuten gewesen, hätte ich bestimmt irgendwann mal langweilig gefunden.
Also ein Film, der die Musik mit Klangwellen visuell unterlegt.
Ja.
Also, muss ja, ich jetzt auch richtige, wieder sagen, erinnert mich an die Klangwellen früher in Bonn.
Nee, richtige Musik ist es auch nicht. Okay. Also es ist auch keine richtige Musik. Das sind immer nur so Bassgeräusche. Wo, so,
also kann experimentell.
So, auch Wellen. Okay. Ja, genau. Die Musik ist genauso experimentell wie das Video.
Okay, das klingt irgendwie ganz cool.
Und was wir uns mit anderen gefragt hatten, die das auch gesehen haben, war, sieht jeder in was anderes? Vielleicht immer mal auch verschieden, weil immer kommen auch irgendwie Farben ins Spiel oder Formen. Man denkt, man sieht so Schatten, die irgendwas abbilden. Und da dachten wir uns, vielleicht sieht ja jeder anders irgendwie, was da zu sehen ist oder auch nicht.
Also das bleibt spannend. Der Fantasie überlassen, was man da in den Film rein interpretiert oder eben auch nicht.
Genau, und der dritte Platz war ein Film aus Köln auch, weil der auch im Kölner Fenster zu sehen war und da auch einen Publikumspreis bekommen hat. Das ist von Alexandra Smieder, die ist hier bei einer der Kölner Filmhochschulen. Sie hat kurze Szenen mit Zeichentrick, also es ist ein Zeichentrickfilm mit kurzen Szenen, der heißt Unwanted Desires. Und das sind eigentlich immer so alltägliche Szenen, wie eigentlich jeder hat, aber in dem Zeichentrick, in den Szenen machen die Leute genau das, was man ja eben normalerweise nicht macht, sondern nur denkt. Zum Beispiel, man sieht, das ist eine Geburtstagsparty und die Mutter macht irgendwas so am Mixer und dann macht die das auf einmal auf und spuckt einfach da rein.
Lecker.
Und dann weiter.
Okay.
Oder eine, man sieht, es ist sehr warm, das ist ein Ventilator, alles ganz einfach gezeichnet. Schwarz-weiß würde ich sagen, wenn der Hintergrund nicht so pink wie so Papier, wie Löschpapier wäre. Und dann sitzt eine vor einem Ventilator, es ist warm, man sieht den Ventilator drehen und dann ganz langsam geht die mit dem Finger ran und bevor er halt mit dem richtigen Finger drin ist, kommt schon die nächste Szene. Also sind so Sachen, die hat bei den meisten hat schon fast jeder immer mal gedacht, ja,
könnte
was wäre, wenn? So.
Das
ist so, das zeigt sozusagen so eine Parallelwelt. Was würde passieren, wenn man immer das macht, was man denkt?
Ja.
Also vielfältige, verschiedene Filme. Spannend.
Also schon die Jury hat mit ihren drei Preisen diese ganze Vielfalt reflektiert.
Ist bekannt, ob die Kurzfilme irgendwo mal ausgestrahlt werden, also öffentlich? Also abgesehen vom Kurzfilmfestival?
Das leider nicht, weil diese Filme wird man nur in anderen Festivals sehen. Mhm. Vielleicht schafft es der eine oder andere zu Arte.
Mhm.
Da gibt es die Kurzfilmsendung, Kurzschluss, freitags. Und sonst ja nur Festivals. Weil normale Kinos zeigen auch nicht so viel hier. Na gar nicht, Kurzfilmprogramm. Als DVD kommen die auch nicht raus. Im Internet sind die wenigsten zu finden. Vielleicht mal bei Vimeo, bei der Seite von dem einen oder anderen Regisseur. Mhm. Also nur im Festivals. Deshalb lohnt sich das auch so sehr.
Also was ganz Besonderes.
Ja.
Gut, dass wir mit dabei waren. Federico war für uns da von der Filmspur. Vielen Dank für deine Eindrücke.
Gerne. Und nächstes Jahr wieder.
Wir freuen uns drauf. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Filmmusik von Hans Zimmer, einem der besten Filmmusiker der Welt, aus Madagaskar 2.
Oh ja.
Köln Campus.
There is an End aus dem Film Broken Flowers. Und es wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn jetzt unser Kollege Leo Braun hier gewesen wäre. Denn der hat den nächsten Film auch gesehen. Aber unsere Kollegin Vicky Schibbel ist ja jetzt hier und kann uns Gott sei Dank auch was drüber erzählen. Es geht um The Gift. Und Vicky, worum geht's eigentlich?
Ja, Simon und Robin sind ein junges Ehepaar und die ziehen von Chicago in einen Vorort von L.A. und das ist halt Simons Heimatstadt, nachdem Robin eine Fehlgeburt hatte. Und das Ganze ist für die so ein bisschen so ein Neuanfang eigentlich. Und dann gehen die beiden im Einrichtungshaus shoppen und treffen dann einen alten Schulfreund von Simon. Und zuerst erkennt er Gordon nicht. Und dann sprechen die aber so ein bisschen dann, ach ja, okay, Gordon, hi, cool, so ein bisschen so... ja, so diese Momente kennt man, wenn man so alte Leute irgendwie aus der Schule trifft, finde ich, so manchmal im Zug so, hey, voll cool, dich zu sehen, was machst du so gerade so?
Lange nicht mehr gesehen, wir müssen unbedingt mal wieder was machen.
Ganz genau das. Und dann kommen die beiden irgendwie nach Hause ein paar Tage später und finden eine sauteure Weinflasche auf der Veranda und dann ist irgendwie so ein Zettel dran, Welcome Home, Gordon. Und dann fragen sie sich halt kurz, ja, woher hat der unsere Adresse, aber okay. Aus Pflichtgefühl laden sie ihn dann zum Abendessen ein, und dann kommt beim Abendessen so ein bisschen, also es sind super viele Situationen, wo man sich so denkt, irgendwas ist mit dem Gordon nicht ganz richtig. Er redet die ganze Zeit von so einem Spiel, was es in der Schule immer gab, Simon Says. Simon war wohl einer der beliebtesten Typen in der Schule und Gordon hatte halt den Spitznamen Gordo the Weirdo. Und So ist es dann auch. Also Gordon taucht dann immer öfter auch unangemeldet bei den beiden auf oder hinterlässt weitere Geschenke vor der Haustür. Und das sorgt dann besonders bei Robin für Unbehagen, weil die meistens alleine zu Hause ist, wenn das passiert.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen wie so ein klassischer Stalker-Film, ne, bei dem der Stalker dann halt scharf auf die Frau ist und irgendwie versucht, den Ehemann loszuwerden.
Ja, könnte man meinen, stimmt aber nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also es sind schon klassische Elemente drin, aber ganz viele Erwartungen, die aufgebaut werden, werden dann absichtlich enttäuscht oder unterwandert. Und das ist eigentlich echt ganz cool.
Ja, hört sich auch so an. Wie geht's denn weiter?
Ja, also die beiden sagen ihm, dass er sich von ihnen fernhalten soll. Irgendwann wird's denen halt zu viel. Dadurch wird's dann aber erstmal noch ein bisschen schlimmer. Und das hat auch Auswirkungen auf Robins Psyche. Also nach der Fehlgeburt hat sie schon Medikamente genommen. Und dann findet sie bei einer Freundin irgendwie, sucht sie im Badezimmerschrank und nimmt dann Medikamente, bricht nochmal zusammen. Irgendwann hört es dann auf, nachdem Simon Gordon zur Rede stellt. Und die beiden denken, ja, yay, wir haben es geschafft. Robin wird dann auch wieder schwanger, findet aber parallel dazu nach und nach raus, was vor 20 Jahren zwischen ihrem Mann und Gordon vorgefallen ist. Weil einer der Briefe, die bei den Geschenken dabei lagen, hat so ein bisschen auf so eine gemeinsame Geschichte quasi hingedeutet. Und sie fängt an, sich zu fragen, wie gut sie eigentlich ihren Ehemann kennt und ob das, was vorbei ist, wirklich jemals vorbei ist. Und es gibt da auch einen Satz, den Gordo im Film sagt, der auch so ziemlich Programm ist. See, you're done with the past, but the past is not done with you.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es eigentlich darum, dass Gordo die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann und sich an Simon rächen möchte. Also du hast gerade gesagt, Simon wird von Jason Bateman gespielt, aber wer spielt denn diesen Gordo?
Ja, Gordo wird gespielt von Joel Edgerton und der hat auch das Skript geschrieben und sogar Regie geführt. Und man kennt ihn vielleicht aus Black Mass, da war er ein FBI-Agent. Oder vielleicht auch aus The Great Gatsby. Und ich habe den neulich auch als Revolverheld in einem Western gesehen und muss sagen, der ist ein ganz schön guter Schauspieler.
Muss ich dir zustimmen, ich habe den da auch drin gesehen.
Ja.
In Jane Got a Gun heißt der Film.
Ja, genau.
Kommt erst demnächst ins Kino und werden wir später im Verlauf des Jahres erst noch drüber reden. Aber super Film.
Ja.
Und auch
da
super
hat er mitgespielt. Ja, und also das muss ich schon sagen, echt eine beeindruckende Leistung. Und für diesen Film, The Gift, hat er sogar schon einen Preis gewonnen, und zwar als bester Hauptdarsteller beim Sitges Festival. Das ist das internationale Filmfestival in Katalonien und das war im Oktober dieses Jahr. Und das Budget von dem Film war eigentlich relativ klein, mit 5 Millionen Dollar. Und in den Staaten hat er bis jetzt 44 Millionen in die Kassen gespült.
Also scheint es ein Überraschungserfolg zu sein. Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall absolut sehenswert an. Und wer Lust hat auf so ein bisschen anderen Stalker-Thriller, der sollte sich The Gift anschauen. Läuft ab morgen hier im Cinedome. Danke an unsere Kollegin Vicky für die Einschätzung.
Köln Campus. Little
Da klingt er aus, der Blues pour Romy von Michel Legrand. Und wir sprechen jetzt über den Film Bridge of Spies und dafür ist unser Kollege Lukas jetzt hier bei uns im Studio. Du hast ihn gesehen, es ist mit Tom Hanks und Regie hat Steven Spielberg geführt.
Ja, hallo.
Klang erstmal ziemlich spannend. Hallo erstmal, herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Was ist das denn genau für ein Film? Ich habe ehrlich gesagt bisher nur gehört, dass Tom Hanks mitspielt und Steven Spielberg.
Ich habe mir den Trailer auch noch angeschaut und wollte eigentlich auch reingehen, hatte aber keine Zeit, wie so immer.
Genau, es ist ja so eine schon bekannte Kombo, muss man ja fast sagen. Ne? Spielberg und Tom Hanks ist ja mittlerweile schon vielleicht ein bisschen was Besonderes. Ist jetzt schon deren vierte Kollaboration als Schauspieler und Regisseur. Aber das letzte ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, war The Terminal 2004.
Hm, stimmt, im Flughafen das, ne?
Genau. Bridge of Spies ist jetzt wieder ein bisschen ernster. Es geht um den Spiel im Kalten Krieg 1957 und New York. Und der sowjetische Spion Rudolf Abel wird festgenommen und Tom Hanks spielt den Rechtsanwalt James B. Donovan, der eigentlich für Versicherungsangelegenheiten zuständig ist. Der soll aber den Fall übernehmen, damit Abel einen fairen Prozess bekommt. Fair ist hier relativ zu verstehen, denn als Donovan dann den Fall anfängt, ernst zu bearbeiten, reagieren alle, seine Familie, Arbeitskollegen, Freunde und die amerikanische Öffentlichkeit ziemlich geschockt und machen ihn erstmal ziemlich fertig. Denn die amerikanische Propaganda hat schon dafür gesorgt, dass alle schon vor dem Prozessende, schon vor dem Prozessbeginn eigentlich von Abels Schuld überzeugt sind.
Klingt hart.
Ja, Donovan lässt sich davon aber nicht beirren und behandelt den Fall nach bestem Gewissen leider erfolglos. Abel wird in allen Punkten schuldig gesprochen und das bedeutet normalerweise die Todesstrafe.
Donovan normalerweise heißt?
Ich wollte auch gerade sagen, genau. Das hört sich nach einem Aber an.
Aber, genau. Aber, weil Donovan mit dem Richter gut kann und Donovan ein schlauer Fuchs ist, hat er den Richter davor überzeugt, Abel stattdessen zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen, weil die USA sich ja im Kalten Krieg befinden mit der Sowjetunion und Abel eventuell, sofern er halt wirklich ein Spion ist, also wovon die meisten ja aus, wovon die Leute ja ausgehen, dann
eventuell irgendwann wahrscheinlich mal nützlich werden kann, oder?
Genau, als Tauschmittel. Und
schlau.
Sehr schlau, sehr schlau. Und es kommt dann natürlich auch so, wie es dann kommen muss, denn sonst wäre der Film ja schon vorbei und der Film ist tatsächlich kein Courtroom-Drama, wie man eigentlich jetzt davon ausgehen könnte, so wie ich es jetzt vielleicht vorher erklärt habe, sondern während dieser Verhandlungszeit vergehen 3 Jahre und am 1. Mai 1960 kommt es dann tatsächlich zu dem Fall, dass der amerikanische Pilot Gary Powers auf einem Spionageflug über russischem Boden abgeschossen wird und dann in Kriegsgefangenschaft gerät, beziehungsweise sowjetische Gefangenschaft. Und Donovan soll dann seine Freihandlung im Tausch gegen Abel erreichen.
Und damit ist noch nicht zu viel verraten. Der Film
damit
geht dann
ist noch
tatsächlich
nicht zu viel
noch
verraten. Das ist tatsächlich alles so dieses Exposé, dass der Film...
3 Jahre, oh Gott, 3 Jahre Exposé, ist nicht schlecht.
Ja, es passiert natürlich irgendwie sehr viel jetzt so. Zeitgleich wird halt auch noch ein amerikanischer Student von der Stasi verhaftet und da wird es dann vielleicht halt auch, da wird es dann quasi spannend. Da fängt der Film dann richtig an.
Da hören wir jetzt auch drüber.
Und da sind wir
auch
ungefähr schon anderthalb Stunden vorbei.
Ja. Genau.
Okay, wie lang ist der Film denn? Das klingt jetzt nach einer sehr, sehr langen Verfilmung.
Nee, der Film ist tatsächlich, obwohl sehr viel passiert, ich glaube, der hat eine Laufzeit von über 2 Stunden, das schon.
Aber es fühlt sich nicht langgezogen an.
Nein, man wird überhaupt nicht gelangweilt. Es ist ein Spielberg im besten Sinne und knüpft sich nahtlos an die vorherigen sehr erfolgreichen und fand ich auch sehr guten Kollaborationen an, wie halt Saving Private Ryan, Catch Me If You Can und The Terminal, weil The Terminal vielleicht noch der vielleicht am wenigsten erfolgreiche davon war, ist das auf jeden Fall wieder sehr gelungen von Spielberg und Tom Hanks beiden. Tom Hanks spielt sehr gut, das Drehbuch ist gescheit, kohärent, irgendwie, es macht einfach Spaß, dem Film zu folgen. Es ist nicht zu viel Inhalt, auch wenn man das vielleicht denken mag. Und die Story ist einfach interessant. Es beruht ja auf einer wahren Begebenheit und das, was wirklich so passiert ist, ist einfach schon irgendwie, das macht, verleiht dem Film einfach immer eine andere Schwere, finde ich, wenn das der Fall ist.
Also du würdest sagen, klare Empfehlung.
Klare Empfehlung, auf jeden Fall. Der Film ist aber auch vielleicht gar nicht so schwer, was man jetzt noch sagen sollte, wie er sich vielleicht anhört. Kalter Krieg und Tauschhandel und KGB und so, das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen ernst an. Ich habe tatsächlich auch oft gelacht und geschmunzelt und Feelgood-Film ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber der Film gehört jetzt nicht zu Spielbergs schwerer Kost, wovon man vielleicht ausgehen könnte. Ich meine, der Film ist tatsächlich gute Abendunterhaltung mit... Ja, vielleicht viel gut Ideechen.
Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wenn ihr euch selber überzeugen möchtet, dann könnt ihr das ab morgen entweder im Residenz, im Synodom oder Metropolis. Ihr habt also die volle Auswahl.
Eben.
Und du bleibst direkt bei uns im Studio.
Ich bleib direkt im Studio.
Womit machen wir weiter?
Wir hören jetzt erstmal einen Song und dann geht's gleich weiter mit dem Film Ewige Jugend.
Okay, und dazwischen hören wir den Soundtrack von Eye of the Tiger.
Köln Campus. Campus.
Kleine Korrektur, natürlich nicht der Soundtrack von Eye of the Tiger, natürlich der Soundtrack von Rocky.
Mit dem Song grade, Eye of the Tiger, ja.
Genau.
Das hat doch jeder verstanden draußen.
Kurze Verwirrung. Irgendwelche Synapsen haben da gerade nicht richtig funktioniert. Wir reden aber jetzt über den Film Ewige Jugend. Wir haben noch immer einen Lukas im Studio bei uns stehen.
Jo, ich bin immer noch da. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Und Ewige Jugend ist was komplett anderes.
Ja, ist tatsächlich jetzt ein ziemliches Kontrastprogramm zu Bridge of Spies. Ewige Jugend ist, also Bridge of Spies ist Hollywood im besten Sinne und Ewige Jugend ist davon weit entfernt, aber auch im besten Sinne. Ein Independent-Film, eine Co-Produktion, italienisch, Frankreich, Schweiz, britisch, unter der Regie von Paolo Sorrentino.
Mhm. Sag mir jetzt persönlich nichts.
Mir auch nicht, aber ich kenne mich da auch nicht so aus.
Italienischer Film, ich bin da auch nicht so super bewandert. Der hat aber vor 2 Jahren mit La Grande Bellezza den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen.
Mhm. Ja, doch, der Titel sagt mir was.
Mhm. Ja, Die große Schönheit oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die deutsche Tagline war. Dieser Film ist jetzt aber der erste englischsprachige Film von ihm Und in dem geht es um die zwei alten Freunde Fred und Mick, die ihren Lebensabend zusammen in einem edlen Wellnesshotel in den Alpen verbringen.
Oh Gott, okay. Die ewige Jugend, ah ja, okay.
Würde ich auch gern. Im Wellnesshotel in den Alpen, mein Lebensalter.
Mit deinem besten Kumpel, ne?
Mit deinem besten Kumpel, why not? Abends schön Herrengedeck.
So ungefähr, ja. Der Film, das hört sich jetzt schon ziemlich entschleunigt an und so ist der Film auch. Der bewegt sich sehr langsam, sehr anders, sehr ungewohnt. Wenn man jetzt auf langsame Filme steht, ist das mit Sicherheit eine tolle Sache. Der Film sieht super aus. Nochmal mehr zum Inhalt vielleicht. Die sind zwar Freunde, aber eigentlich haben die ziemlich unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Lebensabend. Fred war früher gefeierter Komponist, der nur noch seinen Ruhestand genießen will. Und Mick ist Regisseur und der denkt gar nicht daran, aufzuhören oder zu arbeiten. Hat deshalb auch ein ganzes Team an Drehbuchschreibern um sich herum versammelt.
In den Alpen?
In den Alpen tatsächlich.
Okay. Genau.
Die sitzen dann zusammen immer auf seinem Zimmer und hauen sich die Nächte um die Ohren auf der Suche nach dem perfekten Schluss. Der Schluss seines neuen Films ist ein großes Problem. Und dann taucht aber Freds Tochter auf. Fred ist jetzt wieder der andere, der Komponist, und die übrigens ja auch seine Managerin ist. Und die will ihn überreden, seinen Ruhestand doch zu unterbrechen, um für die Queen höchstpersönlich seine Simple Songs in London zu dirigieren.
Klingt jetzt erstmal irgendwie ganz interessant. So ein bisschen abstrus finde ich das Ganze, klingt es trotzdem noch. Aber von wem werden die beiden überhaupt gespielt? Und auch?
Ja, das ist ein Ensemblefilm. Tatsächlich starke und großkarätige Schauspieler, die hier natürlich auf einen Teil ihrer Gage verzichten, um damit zu spielen. Michael Caine und Harvey Keitel in den beiden Hauptrollen als Fred und Mick. Und Freds Tochter, Michael Caines Tochter, ich weiß es nicht, ob die überhaupt Schauspielerin ist, die wird gespielt von Rachel Weisz.
Okay, also schon auch, also klingt für mich total nach Hollywood.
Ja, die geben sich da schon die Klinke in die Hand. Auch Teil des Ensembles ist Paul Dano, den man jetzt vielleicht noch nicht in Hauptrollen groß gesehen hat, aber kritisch sehr gefeiert wird. Der spielt hier den skurrilen Schauspieler Jimmy, mit dem Fred sich anfreundet, der da auch ein bisschen chillt im Wellnesshotel. Und dann Jane Fonda, Micks frühere Muse, die kommt dann auch noch für einen energischen Auftritt zum Ende des Films. Kriegt die auch noch mal ihre Bildschirmzeit. Ja, der Film hat so ein bisschen was von Kuriositätenkabinett. Das liegt einfach daran, also dieses Wellnesshotel, die Leute sind da irgendwie alle ziemlich entspannt. Also diese entspannte Atmosphäre, aber dann halt diese schrägen Leute so. Und also bis auf Fred, der eigentlich auch grundentspannt ist, dann aber mit dem Auftauchen seiner Tochter
leicht überfordert ist.
Leicht überfordert ist, genau. Und auch eigentlich daran gar nicht denkt. Und es gibt natürlich irgendwie, eigentlich geht es um viel tiefgründigere Sachen. Und es geht halt auch, dann, wie der Titel schon sagt, irgendwie so ein bisschen um diese Jugend, die Jugend des Geistes so. Die haben so eigentlich ein Problem damit, also Mick hat ein Problem damit, quasi alt zu werden. Er will an seine früheren Erfolge anknüpfen. Und Fred hat seine Jugend quasi hinter sich gelassen und will das irgendwie überhaupt nicht mehr da haben, wird aber mit aller Gewalt halt mit der Jugend konfrontiert, eben in Form seiner Tochter oder mit dem Schauspieler Jimmy, mit dem er sich anfreundet.
Das heißt, du würdest ihn schon empfehlen, wenn man eben bereit ist, sich auf so eine andersartige Erzählweise einzulassen?
Ja, also ich fand ihn gut. Er ist sehr bildgewaltig, sehr interessant, aber jetzt bildgewaltig vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir das sonst verstehen. So, es gibt jetzt keine, also die gibt es auch, große Landschaftsaufnahmen. Der Film hat so einen sehr intimen Blick auf die Menschen. Also man wird sehr nah an die rangelassen und das kann man vielleicht auch langweilig finden, wenn man keine Geduld dafür mitbringt. Ja, das ist dann vielleicht so.
Okay,
also eingeschränkte Empfehlung, aber grundsätzlich finde ich jetzt von der Erzählweise, finde ich schon ein bisschen, also mich hat es jetzt schon irgendwie neugierig gemacht.
Das auf jeden Fall.
Dementsprechend mir das mal anzutun. Wer da drauf Bock hat, ab morgen ist Ewige Jugend im Odeon, im Off-Broadway und im Metropolis zu sehen. Ob das jetzt im O-Ton ist oder im deutscher Synchro, weiß ich gar nicht. Aber im Metropolis wahrscheinlich auf jeden Fall im O-Ton.
Ja, der läuft, glaube ich, im Off-Broadway auch im O-Ton.
Okay.
Ja.
Also, wer Bock hat, ab morgen in den drei Kinos. Und wir machen weiter mit Inglourious Basterds und Slaughter.
Köln Campus.
So, wir haben hier eine überraschende Wiederkehr. Der Leo Braun ist da.
Ja, hi.
Hallo.
Ich stand nicht im Stau, ich habe gelogen. Ich habe in Wirklichkeit einfach, es hat ganz viele widrige Gründe gegeben.
Sagt
Habt
er
ihr
grinsend.
Das thematisiert?
Ja.
Okay. Über die ganze Sendung.
Wir haben gelästert, dass wir jetzt moderieren müssen, weil unser eigentlicher Moderator keinen Bock hat.
Genau. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich musste nur Geld verdienen.
Ja, das haben wir tatsächlich auch gesagt, dass du Geld verdienen musst.
Wortwörtlich, ja. Witzig.
Du warst sehr pflichtbewusst.
Ja, kann man so sagen.
Nicht in Bezug auf KC, aber auf einen befreundeten Radiosender.
Genau, für den ich nach Paderborn fahren musste und auf der Straße unterwegs war.
Ostwestfalen.
Jo. Ja, die weitest entfernteste Stadt, wo du so hinfahren kannst, wenn du bei einem befreundeten Radiosender arbeitest.
Das ist Bielefeld. Da bin ich nämlich mal hingefahren und dachte, Alter, wie lange kann man denn bitte durch NRW fahren, bis man mal in dieser komischen Stadt...
Ist das nicht ungefähr gleich? Das ist doch ja, das ziemlich ist, nebeneinander.
Ja,
das ist 2,5 Stunden Fahrt.
Ja. Nee, nach Bielefeld fährst du, glaube ich, über 3. Aber das ist jetzt auch egal.
Du bist auf jeden Fall jetzt da und wir freuen uns.
Hi. Leo, du übernimmst jetzt das Ruder. Wir haben Feierabend. Tschüss.
Was soll ich machen?
Du hast tatsächlich einen Film gesehen, über den du mit uns sprechen kannst.
Ja.
Tommy hat den auch gesehen, ich nicht. Ich will den aber sehen. Ja. Arme on Spot heißt er.
Genau.
Oder?
Erstmal kleine Kritik, die Leo und ich beide teilen, glaube ich.
Oh.
Der Titel im Deutschen ist einfach dämlich.
Ist mittelgut. Das sind halt irgendwelche Namen, die auch echt nicht so gut sind.
Im Original heißt der Film nämlich The Good Dinosaur und das trifft es auch viel, viel besser.
Ja. Der kleine, dumme Dinosaurier. Das ist eigentlich, du würdest jetzt wahrscheinlich fragen, habe ich in deinem Blick...
Worum geht's denn?
Genau.
Um ein Dinosaurier?
Genau.
Du kannst uns quasi interviewen, Michelle.
Ja, mache ich sehr
Wir
gerne.
Wir haben ja beide den Film gesehen.
Sehr schön. Worum geht's denn, Leo und Tommy?
Also es geht um einen kleinen Dinosaurier.
Erstmal ganz kurze Einleitung. Das ist nämlich man könnte sagen, das ist eine alternative Zeitschiene, ne? Weil der Komet, der eigentlich zum Untergang der Dinos führt, verfehlt die Erde.
Wahnsinn.
Ja.
Und deswegen leben Dinosaurier einfach länger.
Ja, genau.
Genau, die gibt es dann halt und es gibt aber auch gleichzeitig Menschen. Das ist so ein bisschen der kleine Kniff in diesem Film.
Mhm.
Und zwar, pass auf! Es geht um eine Dinosaurierfamilie, die irgendwie ein Feld haben und das pflegen und halt irgendwie Mais ernten und so weiter, um über den Winter zu kommen.
Die Dinosaurier pflegen das Feld?
Mhm. Genau.
Die machen Landwirtschaft, die betreiben Landwirtschaft.
Und es ist halt so eine Familie, die so irgendwo auf einem Hügel lebt, da ist auch völlig abgeschieden von allem. Mhm. Ist halt wirklich einfach so eine kleine Dinosaurierfarm.
Schön.
Und die haben dann so ein riesiges Silo, wo Mais gepflegt wird. So. Und diese Familie hat 3 Kinder. Einer davon ist Arlo, das ist nämlich der kleinste.
Mhm. Aber...
Und der kann gar nichts.
Nee, der ist so ein bisschen, also ja.
Der ist
also
richtig dumm.
Unbegabt ein bisschen.
Und der ist wahnsinnig, hat halt in erster Linie wahnsinnige Angst vor allem. Also der hat wahnsinnige Angst, wenn er irgendwie auf die Hühner aufpassen soll, weil die ihm verfolgen. Und da hat er Angst, also auch jetzt nicht nur, wenn er sehr klein ist, sondern auch, wenn er schon wieder ein bisschen größer ist. Das halt, also er ist für die Familie wahnsinnig
nutzlos,
tatsächlich. Ja. Aber er will... also die anderen,
der hat noch eine Schwester Bruder. Und noch einen Bruder.
Achso.
Und der Bruder ist, also ganz am Anfang, der große, mächtige Bruder schlüpft aus dem kleinsten Ei und der Alu schlüpft aus dem größten. Das ist ein bisschen komisch. Man erwartet
genau,
so
und seine
großen, aber
seine Geschwister kriegen halt, weil die irgendwas erreicht haben, weil die irgendwie das Feld cool gepflegt haben und so, kriegen die so einen Fußabdruck auf dem Silo. Und das ist voll das schöne Zeichen. Und das will der auch unbedingt haben. Das kriegt er aber nur, und das weiß der auch, wenn er irgendwas Cooles erreicht hat. Deswegen versucht er da irgendwie und sein Vater versucht, also hilft ihm auch die ganze Zeit, voll der nette Vater und so, unterstützt ihn. Dann machen die irgendwie eine Reise, weil die irgendwas, weiß ich gar nicht warum, so.
Ursprünglich, nein, ich weiß es. Und ich erkläre es dir, Leo. Ursprünglich, alle haben sich schon auf diesem Silo verewigt, die Mama und der Papa und die Schwester und der Bruder, weil alle was Wichtiges für die Familie gemacht haben. Und der Alu, es wird nämlich aus diesem Silo Mais geklaut und die haben einen Parasiten. Und den soll halt der Alu zunichte machen. Also der soll halt den Parasiten fangen und kaputt machen. Und das macht er nicht. Also der Parasit entwischt dem Alu und dann verfolgen halt der Papa und der Alu den Parasiten.
Ja, das ist richtig. Und das stimmt tatsächlich, hat er recht.
Ja.
Leider, und da kommt dann tatsächlich die Dramatik, es ist ja ein Pixar-Film, beziehungsweise jetzt von Disney auch.
Ja.
Und was weiß man bei Disney, es wird immer was mega Dramatisches passieren, wo alle erstmal weinen müssen.
Mhm.
Und das ist in diesem Fall tatsächlich auch wieder so. Und zwar sind die ja, also jagen die diesen Parasiten, dann zieht ein Unwetter auf, riesiger Fluss, Vater rettet noch Alu. Hängt an der Klippe, Fluss kommt und spült den Vater weg.
Mhm. Wie das so überall in Disney ist.
Genau.
Ist irgendein Elternteil stirbt
ist immer. Von der Szene tatsächlich auch sehr, sehr stark ähnlich wie bei König der Löwen, wo der Vater ja auch
generell stirbt. Hat der Film super viele Parallelen
genau, zu nur, König der Löwen. Genau, nur, dass es weniger die Bösen gibt.
Ja.
Es gibt auch Gegenspieler, aber da ist jetzt niemand schuld an dem Tod, sondern es ist halt ein Unwetter.
Okay.
So, und dann muss quasi Alo
alleine weiter.
Aus Gründen dann später alleine erstmal irgendwie weiterkommen, genau.
Genau.
So, jetzt habt ihr aber die ganze Zeit nur von Alo geredet. Was ist denn mit dem Spot?
Der ist der Titel Parasit.
Er ist der Parasit. Und das ist
der ist eben ein Mensch.
Ja.
Und ach
so. So ein ganz kleines Baby eigentlich oder so ein junger,
ja, drei Jahre vielleicht,
junge Typ,
maximal.
Der aber super mit der Umwelt und so, mit den Dinosauriern und mit den anderen Tieren so da klarkommt.
Ja, generell, der hat halt auch absolut keine Angst.
Genau.
Also das genaue Gegenteil von Alo.
Ja, aha. Genau.
Aha,
aber
ich hab's verstanden.
Du hast, schön. Also wir haben uns ja vorher schon ein bisschen über den Film und du hast gesagt, Alo und Spot klingt für mich so wie ein Hund.
Ich finde Spot klingt wie ein Hundename.
Ja, der Mensch nimmt in diesem Film auch ein bisschen die Hunderolle ein. Weil der ist halt bei weitem nicht so entwickelt wie die Dinosaurier.
Genau, und er kann auch nicht sprechen und so weiter. Die Dinosaurier können sprechen und die müssen sich so ein bisschen über Zeichensprache verständigen und so weiter. Also du hast eigentlich im kompletten Zentrum immer diese beiden Leute, die nicht miteinander sprechen können. Und dann kommen aber, also da treffen die natürlich irgendwelche Bösen und irgendwelche Weggefährten, die wieder gut sind und so weiter. Mhm. Das ist halt schon echt sehr süß gemacht. Und ich finde vor allem, mal weg von der Story, ist die Animation, vor allem auch am Anfang, unfassbar gut.
Voll.
Also du siehst da dieses Maisfeld und du siehst da einen Fluss und irgendwie eine coole Landschaft mit Gebirge und so weiter.
Ja.
Und du fragst dich zum Teil wirklich, ist das nur Animation oder ist das einfach wirklich echt?
Ja, also Landschaft und so weiter
sieht
ist wirklich
richtig
mega
aus.
Echt.
Die Dinosaurier auch. Und so, das sieht man ja auf den Plakaten und in der Werbung, sehen halt völlig gezeichnet aus. Also es ist halt fast schon Strichzeichnung so, aber der Rest ist wirklich richtig Premium.
Premium, da gibt es einen Daumen
hoch. Stimme
ich auch
dem Leo absolut zu.
Also ihr seid durchweg begeistert oder gibt es irgendwas, was nicht ganz so toll ist?
Nee, ich finde den von vorne bis hinten sehr gut.
Der deutsche Titel ist nicht so geil.
Der deutsche Titel ist tatsächlich nicht so gut gewesen.
Genau, und das Ende ist halt auch wieder wahnsinnig herzergreifend und schön.
Oh, ja, man muss ja auch dazu sagen, es war eine Schulklasse mit unserem Kino. rechts hinter mir hat ein kleines Mädchen die ganze Zeit geweint.
Oh nein.
Ja, und das war so süß.
In einer der Endszenen, haben einfach alle, also hat das Kino so nach Taschentuch geklungen, das war unfassbar.
Ja.
Ich würde tatsächlich, wenn du Kritikpunkte abfragst, würde ich halt sagen, okay, das ist halt jetzt nicht so ein, also viele Pixar-Filme sind ja so relativ auch, dass sie für Erwachsene funktionieren. Ich finde, der ist schon eher für Jüngere konzipiert. Der funktioniert auch irgendwie so, aber der ist jetzt nicht so wahnsinnig clevere Story oder so, sondern ist halt wirklich einfach so ein bisschen ein Roadmovie letztlich mit zwei.
So eine ungewöhnliche Freundschaft.
Genau.
Ja, okay. Aber der Alo, das kann man ja so sagen, der überwindet auch am Ende seine Angst.
Schön.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen, der Alo wird begleitet beim Erwachsenwerden so ein bisschen. Aber ein super Film. Ich fand den sehr gut.
Ich merke das schon. Total begeistert hier. Alle am Grinsen und am Lächeln.
Es ist vor allem auch wirklich so, während der Inside Out natürlich so ein bisschen intelligenter Film ist und so weiter, der ist tatsächlich ja eher für auch Erwachsene viel. Oder wenn ich mir überlege, so Toy Story 3, das war ja richtig fiese, also das war ja richtig fies auch zum Teil mit diesem Kinderheim und so. Und das ist halt in dem Fall, das ist halt alles so ein bisschen schöne Welt, aber ich finde das so weihnachtlich, so schön. Und da freust du dich einfach, kriegst da ich die ganze Zeit so.
Wunderbar.
Weil auch die Bösen sind eigentlich ganz witzig.
Voll. Also, das haben wir ja eben schon gesagt, also wenn man König der Löwen kennt, erinnert man sich in super vielen Szenen, denkt man sich so, hey, das sind ja so die Hyänenrolle und hey, das ist ja so Simon und Pumba-Rolle und sowas halt. Das ist echt gut gemacht.
Aber ohne Gesang.
Gott sei Dank ohne Gesang.
Ohne Gesang. Oder ist Tommy glücklich? Wir haben uns nämlich vorhin schon über die Eiskönigin unterhalten. Wir müssen ja Leo noch ein bisschen aufklären.
Kannst
ja,
du einen Zeit Schneemann bauen? Ne.
Aber mit so einem ganzen...
Let it go.
Ja.
Ich bin immer noch...
Ich finde das ja auch nicht schlimm, aber in manche Filme wird einfach zu viel gesungen. So.
Aber das Lied von Olaf ist so schön, wie er dann singt.
Naja. Auf jeden Fall, Olaf
nicht.
Nee, Olaf ist mein persönlicher Held.
Olaf haben wir eben gesagt, die finden wir beide cool.
Ja.
Michelle hat sogar ein Kissen von Olaf.
Ja. Dann hätten wir das auch geklärt. Wunderbar.
Ja. Schön. Also klare Empfehlung von uns für Alo und Spot. Von Leo und von mir. läuft ab morgen im Cinedom, im Residenz wahrscheinlich auch.
Findest du das gerade? Guck doch nach.
Nee.
Das Internet ist leider sehr langsam.
Ach so, ja, in verschiedenen Kinos leider.
In verschiedenen Kinos in Köln. Ab morgen.
Ab morgen. Und jetzt hier Die Another Day von Madonna.
Passender könnte es ja nicht passen. Sein, was auch immer.
Wir wollten eigentlich Musik spielen, aber der Leo hat sie nicht gefunden.
Ich habe sie sogar hier auf dem USB-Stick, aber wir haben ja im Hochschulradio leider keinen Computer mehr, wo man das reinstecken kann. Wir sind so topmodern, das ist alles in der Cloud. Wir sind der Radiosender in der Cloud.
Köln Campus.
Köln Campus, die Filmspur ist an. Es ist 19.59 Uhr und ich darf jetzt mal moderieren. Gut,
hey,
ne?
Hey, der Leo ist nämlich da.
Ich bin pünktlich.
Genau, fast für Leo-Verhältnisse sogar.
Der Leo moderiert heute nämlich Border Clash.
Nee. Genau, das war die ganze Zeit die Überraschung.
Aber da guckt schon jemand in der Ecke ganz böse. Nicht böse.
Nein, natürlich nicht böse. Aber ich freue mich jetzt hier zu sein und euch gleich abzulösen. Und haben ein schönes Programm. Wir haben einige Neuvorstellungen. Es gibt Neues von Shigeto, von Lapalux, von Arca. Das werden wir euch vorstellen. Das heißt, es gibt musikalisch, experimentelles, ein bisschen Juke, Footwork, Future Beat, sowas in der Richtung. Und später kommt Lars Fleischmann vom Geneva Club vorbei. Das ist ein neuer Club, der hier in Köln aufmacht. Im Dezember finden die ersten Partys statt. Der Laden ist da, wo früher der Rose Club mal war. Den kennt ihr bestimmt auch noch, oder?
Den gibt's gar nicht mehr. Den ich bin völlig raus, ey.
Der hat zugemacht und jetzt gibt's ein neues Programm, ein neues Konzept. Und was das genau dahinter steckt und was den Laden so besonders macht, erfahren wir dann später bei Border Clash. Volles Programm.
Wir sind mega gespannt. Wir hören auch zu.
Ich finde das wirklich interessant.
Ja, voll.
Das klang so ironisch
gerade. Nein, überhaupt nicht. Ich bin einer der Fans von dieser Redaktion.
Team Border Clash ist auch voll schön gesagt. Ja. Wunderbar. Ihr freut euch auf eure Sendung. Ja. Wir sind platt, dass wir die Sendung jetzt hier übernommen haben, Tommy und ich. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen in der Redaktion, auch die heute nicht da waren. Wir bedanken uns bei Sarah, die trotzdem heute quasi die redaktionelle Leitung hatte, obwohl sie nicht vor Ort war.
Danke, muss man Sarah, für nichts.
Oh, das hat Tommy jetzt gesagt. Nee, wir bedanken uns bei Lukas, bei Vicky, bei Giselle, bei Patrick. Bei Leo, bedanke, dass er noch gekommen ist.
Ja, danke, Leo, dass du noch
Vielen Dank,
bist.
Tommy und Michelle, dass ihr die Sendung so wunderschön moderiert habt.
So top vorbereitet, wie wir waren.
Absolut. Ich bedanke mich bei dir, Michelle.
Ich bedanke mich bei dir, Tommy. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. So, ich habe mir ja auch einen Spruch rausgehauen. Jetzt gibt's was auf die Ohren mit Border Clash. Wir spielen aber vorher nochmal Django Unchained. Okay, gibt uns ein bisschen Zeit, uns einzurichten, die Platten zu holen und so, ne? Genau, so wie immer.
Wir haben hier keine Platten, wir sind in der Cloud.
Der Cloud-Radio. Wir vielleicht, genau. Team Border Clash nicht. Und damit hören wir jetzt auch auf Django Unchained jetzt noch für euch. Das war's von der Filmspur. Tschüss.
Köln Campus.